Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Ach, wie ist das schön. Dienstagabend, kurz nach 20 Uhr bei Deutschlandfunk Nova. Zeit für unser gemeinsames Film- und Serienmagazin Eine Stunde Film. Ich freue mich auf euch, auf diesen Dienstagabend, auf diese Sendung, weil wir gemeinsam Menschen kennenlernen, die ihr vielleicht tatsächlich noch gar nicht kennt, noch nie was von gehört habt, neue Leute in eurem Leben ab heute Abend, als da zum Beispiel wäre Lea van Acken. Die haben wir schon eine ganze Zeit lang im Auge, ist eine junge deutsche Schauspielerin, gerade mal 18 Jahre alt und gehört langsam aber sicher auch schon so ein bisschen zum etablierten Kreis der Jungschauspieler, also zu denen, die ihr kennt, Leute wie Jella Haase oder Jannis Niewöhner oder Emilia Schüle. Lea van Acken, spannende junge Frau, kriegt ihr heute Abend vorgestellt. Dann kriegt ihr einen Regisseur vorgestellt, dessen Name euch vielleicht auch nicht so wahnsinnig viel sagt. Edgar Wright, vielleicht schon mal gehört, britischer Filmemacher, 43 Jahre alt, hat unter anderem einige der Hitfilme mit Nick Frost und Simon Pegg inszeniert. Also von dem sind Shaun of the Dead, Hot Fuzz oder The World's End. Und der hat ab diesem Donnerstag einen neuen Film in den Kinos, auf den ich mich sehr freue. Hat einen denkbar blöden Titel, Baby Driver, aber ich verspreche schon jetzt an dieser Stelle, dass der Titel das einzig Blöde am Film ist. Und das ist nun wirklich kein Unbekannter, dann gucken wir natürlich heute Abend, und das machen wir auch gleich als erstes, hinein in den neuen Film von Christopher Nolan. Dunkirk startet diesen Donnerstag, haben wir lange und neugierig drauf gewartet, ob der was kann und wenn ja, was der kann. Auch das heute Abend in eine Stunde Film. Also Vorhang auf, Bühne frei.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
Dunkirk, auf Deutsch Dünkirchen. Das ist die Hafenstadt in Nordfrankreich, in der im Mai, Juni 1940 mehrere hunderttausend alliierte Soldaten von den Nazis eingekesselt festgesessen haben. Rund 370.000 Franzosen, Engländer und Belgier zurückgedrängt bis an den Strand der Stadt, ringsherum schon alles eingenommen und abgesperrt durch Hitlers Truppen. Ein Ring, der täglich fester zugezogen wurde und den Eingekesselten überhaupt keine Chance gelassen hat. Aus Dünkirchen raus konnte keiner mehr und aufs Wasser konnten die Soldaten auch nicht. Entweder weil die großen Schiffe gar nicht weit genug in Strandnähe konnten oder weil sie auf dem Weg dahin von deutschen U-Booten und Flugzeugen angegriffen und vernichtet wurden. Die klassische Falle zugeschnappt. Für knapp 400.000 Menschen, die am Strand festsaßen und quasi auf ihre Ermordung warten mussten. Ist nur eins von unzähligen Nazi-Verbrechen, aber über dieses hier sprechen wir jetzt, weil der große Regisseur Christopher Nolan diesen Donnerstag seinen Film über die Schlacht von Dünkirchen in die Kinos bringt und der Film heißt ganz einfach Dunkirk. Nolan, der zuletzt die berühmte Batman-Trilogie mit Christian Bale gemacht hatte, wisst ihr, außerdem Inception und auch Interstellar. Und bei dem hatte er übrigens auch schon mit dem Schweizer Kameramann Van Heutemar zusammengearbeitet. Den hat er jetzt auch für Dunkirk an Bord gehabt. Die Geschichte, wirklich ein einziger brutaler Wettlauf gegen die Zeit in drei Elementen, also zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Und was macht Nolan? Gibt uns eine dreigeteilte Story, na klar, zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Am Strand, also an Land, die Eingekesselten mit der Hoffnung der Verzweifelten auf irgendeine Rettung.
Die feindlichen Panzer haben angehalten.
Wieso?
Warum kostbare Panzer opfern, wenn sie uns von oben wie Fische im Netz erwischen können?
Es sind 400.000 Mann an diesem Strand.
Schon gehört im Hintergrund die tickende Uhr, die begleitet uns hier überall im Film, auch im Wasser auf den viel zu wenigen ständig angegriffenen Kriegsbooten.
Das Schiff wird gleich auslaufen.
Weiter nach unten.
Hitler, alles klar. Torpedo!
Die müssen uns mehr Schiffe schicken. Mit jeder Stunde stößt der Feind weiter vor.
Und die tickende Uhr begleitet uns natürlich auch in der Luft an Bord der kleinen einsitzigen Jagdbomber.
Einer von uns!
Er ist hinter mir!
Und ich hinter ihm.
Und um uns das Blut perfekt in den Adern gefrieren zu lassen und die Hoffnungslosigkeit und die Angst der Eingekesselten wirklich spüren zu lassen, hat sich Christopher Nolan tatsächlich eines wirklich ganz einfachen, simplen Geniestreichs bedient. Er konstruiert genau drei Einzelschicksale. Zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Durch die Szenen an Land werden wir von einem jungen britischen Soldaten geführt, vielleicht gerade mal 18 Jahre alt, der selbst verzweifelt hofft, irgendwie auf eins der viel zu wenigen Schiffe zu gelangen. Auf dem Meer sind wir mit einem Kriegsveteran und dessen Sohn auf einem kleinen Boot unterwegs. Dieser Mann, gespielt von Mark Rylance, versucht auf eigene Faust, gestartet in Südengland, schiffbrüchige Soldaten aus dem Meer vor Dünkirchen zu fischen. Und mit einem britischen Jagdpiloten, gespielt von Nolans Lieblingsschauspieler Tom Hardy, sind wir in der Luft unterwegs. Immer begleitet von dieser angesprochenen tickenden Uhr, die einen zwar manchmal ein bisschen wahnsinnig macht im Kino, einen aber auch nie aus diesem Zeitdruckgefühl entlässt. Und das ist ja nun mal essentiell für die Spannung im Film verantwortlich. Es geht um Zeit. Wenigstens Zeit genug, den Strand noch ein wenig halten zu können, sich von den Nazis nicht noch weiter Richtung Meer zurückdrücken zu lassen, irgendwoher mehr Schiffe zu ordern, Luftkämpfe gegen die Bomber der Deutschen zu gewinnen, Zeit schinden, und zwar zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Und noch ein Geniestreich, es gibt im ganzen Film keine Nazis zu sehen. Nicht wie sonst, wo noch so ein extra Feindbild kreiert wird durch das Zeigen fieser Visagen, die gehässig grinsen oder brutal in Zweikämpfe gehen. Das macht Nolan viel schlauer. Wir wissen, dass die ganze Stadt Dünkirchen von Nazis umzingelt und besetzt ist, aber er lässt sie die allgegenwärtige, unsichtbare Gefahr sein. Jeder weiß, dass sie da überall sind. Sie nicht zu sehen, macht sie noch viel bedrohlicher. Absolut dialogarm der ganze Film. Nolan hat wie zuletzt nur noch Tarantino in The Hateful Eight extra in 70mm gedreht, damit die Bildsprache als zentrales Element noch eindrucksvoller, noch gewaltiger und bedrückender wirken kann. Zumindest in den paar Kinos in Deutschland, die dafür nötigen Projektoren und Leinwände haben. So viele sind das nicht. Aber lohnt sich natürlich, wenn man den in 70mm sehen kann. Zusammen mit dem wieder mal sehr gefühlsechten Score von Hans Zimmer sind da also Bild und Ton eine wirkliche Hand-in-Hand-Macht in diesem Film. Manche mögen denken, weiß nicht, schon wieder so ein Weltkriegsdrama. Es ist halt nur eins von Chris Nolan, das darf man dabei nicht vergessen. Die pure, blanke, rohe Gewalt perfekt inszenierter Bilder, dazu reduzierte, aber punktgenaue Dialoge wie Messerstiche. Das sind 106 Minuten pure Filmkunst. Dunkirk. Ab Donnerstag.
Ich könnte sagen, es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Doch es gibt keine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, du wirst viel Geld verdienen. Und die gute Nachricht ist, du wirst viel Geld verdienen. Wenn dieser Job zu Ende ist, schwimmst du im Geld, kaufst dir Maseratis und spendierst deiner kleinen Seezunge in Goldsoße. Was sagst du? Bist du dabei?
Also ich sage auf jeden Fall Synchronstimme sofort erkannt. Keine Frage. Es muss sich hier um irgendwas mit Kevin Spacey handeln. Erste Folge, 5. Staffel House of Cards vielleicht? Nein, ist es nicht. Es ist mal wieder Kevin Spacey im Kino. Ab Donnerstag in dem Film mit dem denkbar saublöden Titel Baby Driver. Aber Achtung, bitte weiter zuhören. Ich verspreche, der Titel ist wirklich das einzig saublöde an diesem Film. Das Angebot, das Kevin Spacey da gerade gemacht hat, das ging an die Hauptfigur des Films, an Baby. Ein gerade erst 16-jähriger Typ, der aber der beste Fluchtwagenfahrer der Gegend ist und, sagen wir mal, nicht ganz so freiwillig für seinen Boss arbeitet, den alle nur Doc nennen. Aber wer Kevin Spacey kennt, der weiß, dass der eigentlich immer so Typen spielt, die nicht wirklich mit sich verhandeln lassen. Also muss Baby auch weiter für Doc ran und muss dessen Bankräubertruppe von Überfall zu Überfall fahren und vor allem hinterher schnell genug wieder weg, bevor die uniformierten Herrschaften mit den bunten Lampen auf dem Autodach anrücken. Spacey als Boss dieser Truppe, aber auch die anderen Gangsterfiguren sind hochkarätig besetzt. John Hamm, Hauptdarsteller der Erfolgsserie Mad Men, spielt einen davon. Einen anderen spielt Jamie Foxx. Typen, mit denen man sich besser nicht anlegt. Schon gar nicht, wenn man 16 ist und sein Spitzname Baby. Und wenn man dann noch bei allen Meetings mit iPod und Ohrstöpseln dasitzt und Musik hört, naja.
Was ist mit ihm?
Baby? Voller Anteil, wie die anderen.
Nein, Doc, ich meine, ist er zurückgeblieben?
Zurückgeblieben heißt langsam. War er langsam?
Nein.
Hört sich nicht an, als wäre er zurückgeblieben. Er ist ein guter Junge und ein Teufel hinterm Lenkrad. Was musst du noch über ihn wissen?
Du findest also nicht, dass irgendwas mit ihm nicht stimmt. Weil er nie ein Wort sagt.
Gegen etwas Stille ist nichts einzuwenden.
Doc und sein jüngster Gangster Spross scheint irgendetwas miteinander zu verbinden. Was genau, das erfahren wir erst später im Film. Auf jeden Fall merkt man, warum Doc seinem Baby vertraut, sobald der die Ohrstöpsel mal rausnimmt.
Das Ziel ist ein Panzerwagen vor der Perimeter Trust in Dunwoody, Punkt 10 Uhr. Die Einzelheiten der Strecke haben wir, weil jemand aus dem Depot ein Problem mit seiner Nase hat. Die Bank ist in der Nähe des Beaufort Highway. Wir sollten also in 60 Sekunden vor der Auffahrt sein.
Baby, das Phänomen, irgendwas hat es auf sich mit den permanenten Kopfhörern in beiden Ohren. Auch beim Einsatz weiß er genau, was er wann zu tun hat. Jedes Fahrmanöver ist wie ein einziger Tanz. Vielleicht jetzt mal ein guter Zeitpunkt, dem Baby auch ein Face zu geben. Ansel Elgort spielt ihn. Kennt ihr aus Das Schicksal ist ein mieser Verräter und aus Margots Spuren. 22-jähriger, junger und wirklich talentierter Typ und Tänzer. Und das bringt uns zum Kern des Films, denn Gangster-Thriller gibt's ja wirklich genug. Dieser hier ist eher so eine Art Bankräuber-Ballett. Es gibt halt das Superhirn Doc, Kevin Spacey, den übertalentierten Fluchtwagenfahrer Baby, der alles, was er tut, nach Musik auszurichten scheint. Und es gibt die ballernde, schlagkräftige Truppe dazwischen, die wenig Ahnung hat, auf wen sie sich da tatsächlich eingelassen hat. Geschwindigkeit und Actionanteile fast wie in Fast and Furious, also wirklich sehr gut choreografiert. Dazu kommen hier aber auch noch zwei ganz entscheidende weitere Punkte. Zum einen der Spacey-typische, höchst ironisch-sarkastische, bittersüße Grundton und Humor des Films und die abgefahrene Musikkomponente dieses Films. In den ersten 10 Minuten, wenn ihr reingeht, achtet drauf, ist jede Filmsequenz auf den Rhythmus des Soundtracks geschnitten. Wirklich sehr cool gemacht und auch später im Film gibt es immer wieder so Szenen, die genau auf die dazugehörige Musik choreografiert wurden. Wer kann sowas? Der Mann, der das Duo Nick Frost und Simon Pegg groß gemacht hat, der Regisseur von Hot Fuzz, Shaun of the Dead und The World's End, der Brite Edgar Wright, der diesen ganz besonderen Spürsinn für die Kombination aus Action und schwarzem englischem Humor hat, die nicht einfach herzustellen ist, ohne dass eine unter dem anderen leidet. Er kann es und deshalb freue ich mich drauf, dass wir gleich mit ihm sprechen in eine Stunde Film. Und ein paar der Gangster hört ihr danach auch noch hier bei Deutschlandfunk Nova. Baby Driver heißt der Film, ab Donnerstag draußen. Hört über den einfältigen Filmtitel einfach hinweg und seht einen wirklich coolen anderen Gangster-Musikfilm, wenn ihr auf sowas Bock habt. Ich habe euch eben Edgar Wright versprochen, den Macher der tollen Nick Frost und Simon Pegg Filme Hot Fuzz, Shaun of the Dead und The World's End, der nebenbei auch noch Scott Pilgrim gemacht hat, der geniale Drehbuchautor des Superheldenfilms Ant-Man war und auch Mitregisseur und Mitautor von Quentin Tarantinos und Robert Rodriguez Filmen Planet Terror und Death Proof. Edgar Wright, Brite, 43 Jahre alt, neuester Film Baby Driver, über den wir gerade gesprochen haben. Ich also schön nach London geflogen zum Interview, der feine Herr, stehe vor seinem Interviewzimmer im Hotel, all diese klangvollen Filmtitel im Kopf, dann rein zu ihm, einem meiner Lieblingsfilmemacher, und direkt rein ins Gespräch über Film, Geschwindigkeit und Musik.
Nice to see you.
It's nice to see you, finally, after all those years.
We managed to meet, which makes me a happy person today.
Good.
Absolutely.
I'm sad not to come to Berlin to do press on this one.
Nah.
I'm not sure when the last time I came was.
I have no idea, actually. The World's End, did you come for The World's End?
No.
No, not really. Edgar, what the hell have I been asking myself? What is a car-chasing jukebox film musical? Because I read you said that in an interview that it is...
I didn't say that. A critic said that. I mean, the way I describe the movie was a car, like an action movie driven by music is how I described it.
Why did it take you so long to do it? Because the idea is from the 90s already, right?
Well, back in the 90s, in 1995 when I was 21, I was not a film director. So I did not really have the opportunity to make it. So it was just like an idea that I had, an idea that I've had for that long. But I think I had to catch these up, build up to being like a director to do it.
Okay. I was wondering when I saw the movie, which is so based to music and understanding of pop culture and all these things, Are we maybe one of the last generations who have this connection to music, who like stuck to bands for decades, and today more the kids like go for the music which is actually there and after 3 weeks is gone and forgotten?
I'm not sure that's entirely true, actually, because I think a lot of younger people do listen to older music. And I think, you know, like Ansel, for example, who's 23, you know, like you ask him what's his favorite band and he says Queen. You know, so I think that isn't entirely the case that young people only listen to contemporary music.
What I like very much is that in the first maybe 5 to 10 minutes of the movie, you totally cut everything to the rhythms and the beats of the score. Like everything we see is cut right on the beats to the music. And then you loosen that a bit. Is it because it would have been too strange to do that for the whole movie in every scene?
Well, I mean, it's basically, I think it's also, I mean, it's choreographed to the music. It's not just edited to the music. We're actually playing the music in on set. So they're actually doing choreography to the music. I think that's also part of the thing that in the movie that Ansel's character is in kind of like a bubble at the start of the movie. So kind of when he's like walking to like sort of, you know, get coffees and back, that's before like the sort of like the tougher realities of the crimes that he's in have started to kind of bear down. So there is a way that the sort of tone changes as the film goes along. It's kind of a bit happier and giddier at the start because he is. And I think the responsibility of his actions start to bear down on him.
Another thing that I liked very much is making a heist movie, but every time the heist starts, you stick to the boy in the car and never go in with the gangsters into the bank. Of course, the movie is about him. But wasn't there like the wish to make these tough guys look even tougher, to give them their big robbery scene inside a bank, to be with them and near them?
Well, I think you've seen that in a million films, the bank robbery sequence. And I thought, because it's about the driver, you stay with the driver. That to me is the whole point of the movie, is that in the opening scene is a gang going to rob a bank. But instead of going in and seeing this like bank robbery sequence that you've seen a million times, you stick with the driver and what he's doing, which happens to be goofing around listening to music.
The action scenes on one side, the tension that you build over the heist scenes, and then the humor, which is based on sarcasm and irony a lot. Is there an Edgar Wright recipe with which you put these things together to these movies that come out of you in the end?
I mean, I don't think it's not written down in a formula. I think it's just the way that like sort of what's up here comes onto the page, I think.
I totally love what you did in this one.
Thank you.
Thank you very much.
Thanks.
So, wie sieht's denn aus mit einer Portion Gangster in eine Stunde Film? Also jetzt hier im Radio, so richtig fiese Typen, die einem Angst einjagen können. Zumindest im Film, ne? Jamie Foxx kennt ihr natürlich als Django aus Tarantinos Django Unchained. Dazu John Hamm, charismatischer Don Draper aus der Megaserie Mad Men, und Aiza Gonzalez. Die spielt in Baby Driver die Gangsterbraut von John Hamm, und Serienfans kennen sie möglicherweise aus der TV-Version von From Dusk Till Dawn. Da spielt sie in allen bisherigen drei Vampir-Staffeln eine der Hauptrollen. Die alle drei zusammen, ein Hotelzimmer weiter, also neben dem von Regisseur Edgar Wright. Und wo ich schon mal da war, habe ich gedacht, guckst du da auch noch vorbei.
Let's get started. Aiza, ladies first, of course. After being surrounded by vampires in the TV version of From Dusk Till Dawn, yeah. Now being surrounded by these fine bloodsuckers in the movie, how did the guys treat you? I mean, did you collect bruises and stuff all the way, or?
No, I collected amazing memories. I did. Mm. It was fun. They're amazing. I've been lucky enough. Not in a million dreams I thought I would be working to this level at any point in my life. And so I'm just really humbled and thankful that people like at one point Robert and Edgar this time around believe in me and let me be part of their creative world. And these dudes were amazing. They're not just crazily talented, but also really fun and down to earth people and humble and helpful. And, you know, I had a moment where it was hard for me one day, and Jimmy was super supportive and had a conversation with me, and, you know, just human. very thankful, very thankful.
When we see you three together on the screen, it's not only pretended to be you three be good actors to pretend you had fun, you really seem to have a lot of fun. Are these the roles every actor is longing for, because you can let out all the dark side stuff that we normally hold back and be this whole gangster cliche in a way?
I think there's obviously some excitement and fun to playing a dark character or a criminal in some way. You know, you get to act out the things you can't do in life, or at least you certainly can't do them without consequence in life. So it can certainly be fun, and I think for an audience it can be fun to kind of relate to and live vicariously through. Mm.
Jamie, the character you play, Batson, reminded me a bit to Django, the D Silent, and to Electro from Amazing Spider-Man. Mm-hmm. Do you take bits and pieces from characters like that to build up new characters?
I think you do. I think you take those, take certain things, but you also, you know, you pattern after people that you know, and then you pattern after people that you've seen in movies. Like, you know, you've seen those tormenting characters in movies, so you try to grab little bits here and there and then just make it uncomfortable for everybody.
Make it uncomfortable for everybody.
Yeah.
Yes. It seemed to be. I didn't want to mess up with you when I saw you on the screen. Definitely
you don't
want not.
To mess up with me now.
Now.
Better not. What I was wondering, when it comes to the heist in this heist movie, when you guys like storm into the bank, try to rob it, your director always stays with Baby in the car.
Isn't that amazing? I thought about that too.
Yeah.
Yeah.
I said, what a great film where you never actually see a heist.
Yeah.
But even in the armored car.
You never see it.
Pulls up forward.
Mm-hmm. Yeah.
And all of that.
Isn't that amazing?
Throwbacks to him.
I thought that was the most brilliant move if people are really watching and
saves
really
a lot
see
of money,
it
too.
Yeah. Hilarious.
Have you never been jealous that he sticks to the boy in the car and not goes with you inside the bank and shows?
God damn right, I'm jealous.
Look at what the title is.
It's not called
the three bank
body
robbers. I mean,
driver. Yeah.
Jealous of this young lad.
Yeah.
No,
give it to me.
I just thought it was great that you did. I peeped that. I said, wow, you don't see it, but you feel the heist.
You feel it in the characters too. Yeah.
Yeah.
Really offered up.
I mean, the music is a main element of the movie, of course. I was wondering, and I have these two generations sitting here right now, which makes it interesting. Do nowadays generations do not stick to music that much like we did years before? Like, sticking to a band for decades because it's the band, and today music is more like just consumed and gone in a few weeks?
I don't think that's what it is. I think that we live in a world where attention span is shorter. The technology has done that to our society, and I think we have the reach to discover so many things. It's not like back in the day you would buy one album and you could only hear that album, or like you had to have a radio to listen to it. No, it's like you can listen on your phone, on your iPhone, on your watch, on TV. Like, there's so much information. Yet I think it's amazing because me being a young generation, I can appreciate 80s, 60s, 70s. I actually is my favorite sort of music, but I can also, you know, I like to see it that way. It opens a door for us to discover music that maybe we weren't even born when it came out. So I think it's exciting, and I think, you know, their opinion is probably in the same world because you're a millennial.
Eine Stunde Film bei Deutschlandfunk Nova, kleine Runde, Name-Dropping gefällig? Können wir machen. Emilia Schüle, Maria Erich, Janis Niewöhner, Yannick Schümann, Jella Haase oder Jonas Ney. Das ist die Generation von deutschen Schauspielern, die immer noch gerne das Label Nachwuchs aufgedrückt bekommt. Dabei sind die alle mit Mitte 20 schon gefühlt Jahrzehnte dabei und haben mit ihren Filmkarrieren dementsprechend sehr früh angefangen. Ein Name, der sich in diese illustre Runde langsam immer mehr einreiht, ist der Name Lea van Acken. Das Küken, wenn man so will, der deutschen Schauspielgarde. Ab Donnerstag im Kino in Ostwind 3 und Anna Wollner hat die kurze, aber sehr steile Karriere von Lea begleitet und sie für euch getroffen.
Kreuzweg, das Tagebuch der Anne Frank, Bibi und Tina 4, Ostwind 3. Eigentlich ist es normalerweise andersrum bei Jungschauspielern. Erst kommen die Kinderfilme, dann die ernsten Dramen, die große Filmkunst, das anspruchsvolle Fach. Aber Lea van Acken hat es genau umgekehrt gemacht. Mit 14 stand sie das erste Mal vor einer Filmkamera für Dietrich Brüggemanns Kreuzweg. Der Leidensweg eines Teenagers in 14 starren Einstellungen. Lea in der Hauptrolle, danach dann die leichten Rollen im Kinderfilmfach. Lea selbst muss drüber lachen.
Ja, das ist auch ganz lustig, weil es hat sich irgendwie einfach ergeben. Also als ich angefangen, als ich Schauspielerin werden wollte, hatte ich natürlich an sowas wie Bibi und Tina gedacht. Also ich dachte, sowas drehe ich halt so einen Kinderfilm. Denkt man ja mit 12, 13. Und dann kam Kreuzweg und dann kam eben, genau, kam letztes Jahr halt einfach die Anfragen für Ostwind und Bibi und Tina. Und das hat sich richtig angefühlt und ich hatte Bock darauf und dann habe ich das jetzt nochmal mitgenommen.
Genauso wie Fuck You Goethe 3, den letzten Film, den sie vor kurzem abgedreht hat.
Ich war im Endeffekt nur 7 Tage da, nur, aber ich kenne die Truppe ja schon ein bisschen so. Jella, Lukas und Gisem und so. Max habe ich jetzt alle besser kennengelernt, Lena. So wie das auf Instagram bei denen aussieht, so ist es halt auch irgendwie am Set. Man hat das Gefühl, da ist die ganze Zeit Party und die verstehen sich alle super und das war toll.
Über ihre Rolle im dritten Teil der Pauker-Komödie darf sie noch nicht sagen. Nur, dass sie eine dramatisch angelegte Figur spielt. Und Drama, das kann sie.
Also ich bin jemand, der immer sehr extrem ist und ich will immer ganz viel fühlen. Und deswegen ist die Schauspielerei, glaube ich, auch so gut als für mich, weil ich mich da ausprobieren kann. Und dann ist natürlich auch diese Möglichkeit, sich einfach in andere Menschen reinzudenken, jemand anderes zu sein. Dann ein Zusammenspiel mit Menschen ist interessant. Einfach so Blicke zu bekommen, Gesten, darauf zu reagieren, zu überlegen oder nicht zu überlegen, sondern einfach zu machen. Eben auch das Ganze drumherum macht mir auch Spaß. Also es ist so zum Glück alles, was bisher gut ist. Also ich weiß, dass es auch nicht nur gut ist. Und es ist auch oft so gewesen, dass ich dachte, ich will doch keine Schauspielerin mehr werden, das ist alles scheiße. Aber bin auch sehr verzaubert von dem Ganzen.
Der Zauber schimmert durch in fast jedem Satz, den sie sagt. Und die Ehrfurcht. Die Ehrfurcht vor dem Job, der nächsten Rolle, der Herausforderung, als Schauspielerin erwachsen zu werden. Aber Lea van Acken ist ehrgeizig, gibt immer 100%. Ihr großer Traum, da macht sie kein Aufsehen drum, ist ganz klar Hollywood.
Ich sag das jetzt immer so, aber ja, also irgendwie schon. Also ich hab einfach Lust, den anderen Markt auszuprobieren. Ich habe total Lust, auf Englisch zu drehen und will halt gucken, wie weit ich komme, wie weit es möglich ist. So. Und ich habe jetzt einen Agenten seit einem Jahr drüben und der ist ganz toll und total unterstützend. Und ich fahre im Sommer mal 3 Wochen nach L.A. und schaue mir mal den Spirit an und gucke, was so geht. Und dann könnte ich mir vorstellen, nochmal ins Ausland zu gehen, vielleicht zur Schauspielschule oder irgendwas. Also ich meine, die Wahrscheinlichkeiten, dass man da irgendwie mal arbeitet, sind natürlich gering. Aber ich denke mir immer so, wieso nicht ausprobieren?
Einmal, da hat es schon kurz geklappt. Sie hatte 2 Drehtage bei Homeland, aber da war ja jeder deutsche Schauspieler dabei, sagt sie. Hollywood muss aber noch ein wenig warten, denn erstmal hat Lea noch einen anderen Meilenstein vor sich. Einer, der weniger glamourös klingt. Abitur machen.
Ich habe es jetzt in 12.2 gemerkt. Es war härter in der Schule. Vorher war das immer alles so, ja, läuft. Und jetzt 12.2 habe ich es gemerkt, gerade so in Mathe. Aber es ging noch alles. Also es wird jetzt nicht mein glorreichstes Zeugnis, aber es ist total im Rahmen und ich werde es schaffen. Und ich werde mich jetzt einfach in der Abi-Zeit ein bisschen mehr auf Schule konzentrieren. Also ein bisschen zurückschrauben, nicht überall sein. Ich weiß, ich bin immer so, ich will da sein und da sein. Aber so ein bisschen entspannter.
Denn wenn sie eines in den letzten 4 Jahren gelernt hat, dass ihr Berufswunsch Schauspieler, den sie mit 12 bei den Karl-May-Festspielen in Bad Segeberg das erste Mal für sich entdeckte, keine Kinderfantasie mehr ist, sondern ein ganz konkreter Wunsch, der hoffentlich in Erfüllung gehen wird. Trotz Plan B in der Hosentasche.
Ja, ich habe ja vorher immer noch so gestruggelt, so, will ich jetzt Schauspielerin, aber ich will auf jeden Fall Schauspielerin werden. Also, beziehungsweise ich drehe einfach weiter, so wie sie es ergibt, guck, was im Ausland geht, probiere mich aus, wie auch immer. Und dann kann ich mir aber auch vorstellen, vielleicht noch was anderes zu studieren im sozialen Bereich. Oder gibt es ja 1000 Möglichkeiten, was man noch machen kann. Deswegen wäre es ja gut, das Abi einfach als Sicherheit zu haben.
So, meine lieben Freunde des Small und des Big Screens. Kurzer Blick auf die Uhr und ja, ist so. Können wir nicht ändern. 9:15. Das war's für heute. Aber die gute Nachricht des Abends ist, dass die Wochentagsexperten der kommenden Kalenderwoche angekündigt haben, dass es auch nächste Woche wieder einen Dienstag geben soll. Und an dem erkläre ich mich natürlich auch wieder von Herzen bereit, euch akustisch zu dienen. Mit neuen Filmen, die nächste Woche starten, unter anderem dann dabei das große Finale des Planet der Affen-Franchises. Fand die ersten beiden Teile wirklich richtig gut und auch bei dem dritten, soll ich das schon mal verraten? Na gut, das kann ich ja sagen. Auch beim dritten werden wir gemeinsam nächste Woche nicht enttäuscht sein. Das ist nur eins der vielen Themen von nächstem Dienstag. Für diesen Dienstag heute bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören. Macht es gut, schöne Woche euch. Tom Westerholt ist raus, aber nächsten Dienstag wieder drin in eurem Radio. Bis dann, tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.